Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 11. Februar 2013 zum Thema Wie weit reicht Europa? Zu Gast ist Franz Leidenmüller, Professor für Europa und Völkerrecht an der JKU Linz. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns im Kepler Salon. Ich freue mich, dass Sie trotz des Rosenmontages so zahlreich erschienen sind. Man könnte auch vor dem Fernseher sitzen und die neuesten Papst-News verfolgen. Es gibt aber doch Interessanteres hier draußen bei uns in der echten Welt. Der Papst ist weg, wir sind da. Bevor ich das Programm abspule, das ich natürlich eins auch auswendig gelernt habe, herzlich willkommen. Mein Gast ist heute Herr Professor Franz Leidenmüller.
Hallo.
Da fühlt sich immer ein bisschen wohler, wenn man gleich einen Applaus gekriegt hat.
Ja, danke.
Mein Name ist Dominika Meindl, ich bin Schriftstellerin und ich sage das immer so gern, Präsidentin der Original-Linzer Wort ist, ist das unwichtigste Amt der Welt, aber ich bin Präsidentin. Ich bin also auch Österreicherin. Na, bitte nicht klatschen. Wir sind sehr freundlich. Unser heutiges Thema, wie weit reicht Europa? Ich werde ein paar einleitende Worte dazu sprechen. Wir werden dann noch sehr viel mehr Worte darüber hören und dazu machen. Zur allgemeinen Information, die Gastronomie Keinzel haben Sie möglicherweise schon wahrgenommen. Bestellen Sie Getränke, entspannen Sie sich. Sie werden gerne erwartet, wie man so schön sagt, im Zug, aber auch hier. Den Kepler Salon gibt es dank seiner Freunde, das können auch Sie werden. Infos, es gibt auch dort hinten ein Gästebuch, in das Sie sich sehr gerne eintragen können. Ein Newsletter gibt es und Infos für künftige Veranstaltungen finden Sie hier. Die nächsten werde ich Ihnen am Schluss der heutigen Veranstaltung näher bringen. Wir haben sehr Spannendes am Start. Zur Diskussion, wir werden es heute auf Wunsch unseres Gastes so halten, dass sobald Ihnen eine Frage oder ein Beitrag unter den Nägeln brennt, Sie auf sich aufmerksam machen können, schon praktisch während des Vortrages, also nicht erst in 20 Minuten, damit das Ganze eine organische Diskussionsveranstaltung ist. Es ist erwünscht, dass Sie von Anfang an mitdiskutieren. Warten Sie aber bitte, Sie wissen das ja, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Ich werde mich bemühen, Sie halbwegs der Reihe nach drankommen zu lassen. Wenn nicht, ich sehe sehr schlecht. Na. Warten Sie, bis das Mikrofon bei Ihnen ist, weil diese Sendung wird aufgezeichnet. Sie können sie als Podcast nachhören. So. Soweit. Ich vergesse immer irgendetwas. Ich glaube heute nicht. Zum Thema, wie weit reicht Europa? Es wird heute ganz grundsätzlich gefragt, was ist Europa? Also nicht nur geografisch, sondern auch kulturell, politisch. Und diese Frage ist sehr viel komplexer, als sie sich anhört. Schon alleine seit meinem Sachunterricht im vorhergehenden Jahrtausend haben sich die Grenzen Europas doch um einiges verschoben. Zu Gast ist heute, wie bereits begrüßt, Professor Franz Leidenmüller. Und zwar von der JKU. Ihr Fach ist Europa und Völkerrecht, sowie Sie sind der Vorstand des Instituts für Europarecht sowie ständiger Gastprofessor an der European Peace University in Stadtschleining, Burgenland. Sowie Mitglied des Universitätsrates und auch im Linz-Gemeinderat. Bitte, starten Sie.
Ja. Herzlichen Dank für die liebe Vorstellung. Herzlichen Dank schon vorab für Interesse und ich sage ja gleich herzlichen Dank für Ihr Verständnis, dass Sie halt anders sitzen als sonst. Und ich bitte auch gleich um Entschuldigung für das, dass Sie heute eine PowerPoint-Präsentation hier bekommen, aber es wird jetzt nicht eine klassische PowerPoint-Präsentation werden, aber ich brauche einfach Kartenmaterial, um Ihnen den Europa-Begriff plastisch zu machen und dieses Kartenmaterial, das wird da auf mehreren Monitoren und hier da projiziert werden, damit wir wirklich dann auch ein Bild haben von den verschiedenen Europabegriffen, wie weit die gehen und wo dann mögliche Grenzen zu ziehen sind. Ich bin Rechtswissenschaftler, komme aus dem Europarecht und an sich ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft, ja die Kernaufgabe der Rechtswissenschaft, die Interpretation von Rechtsnormen und die Analyse des Zusammenhangs von Rechtsnormen. Und vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie weit reicht Europa, das ist ja der Titel heute, was hat das mit Rechtswissenschaft zu tun, was hat das mit der Analyse, mit der Interpretation von Rechtsnormen zu tun. Das Ganze, wie weit Europa reicht, hat dann etwas mit Rechtswissenschaft zu tun, wenn Europa, wenn der Begriff Europa Teil einer Rechtsnorm ist. Und es ist so, dass wir den EU-Vertrag haben, das ist der Vertrag, der die Europäische Union, eben sozusagen die Verfassung der Europäischen Union, der die Europäische Union in ihrer Struktur regelt. Und in diesem EU-Vertrag ist vorgesehen, in der Bestimmung über den Beitritt zur Europäischen Union, dass jeder europäische Staat das Recht hat, der Europäischen Union in einem bestimmten Prozedere beizutreten. Und da wird also plötzlich der Begriff europäisch zu einem Tatbestandsmerkmal und damit zu einem Thema für den Rechtswissenschaftler. Und wenn wir uns also mal an diese Interpretation des Begriffs Europa heranmachen, das möchte ich heute mit Ihnen Schritt für Schritt machen, diese ureigene Aufgabe der Rechtswissenschaft zu interpretieren, dann werden Sie sehen, dass eben hier wir uns da sehr behutsam an den Begriff Europa gemeinsam annähern müssen und dass vielleicht am Schluss ganz was anderes herauskommt, als die meisten von uns mit dem Begriff Europa grundsätzlich einmal verbinden. Und wir fangen gleich einmal an mit der ersten Karte. Das ist Europa. Jeder von Ihnen, jede von Ihnen, wenn Sie das sehen würden, sagen, ja klar, das ist Europa. Und wenn man nicht sensibilisiert ist, dann merkt man eigentlich nicht, dass bei dieser klassischen Europakarte, die Sie in jedem Schulatlas finden, vielleicht etwas ausgeblendet ist. Das war das erste Bild. Ein zweites Bild. Auch das ist Europa. Auch hier, wenn man diese zweite Karte anschaut, wird man sehen, na, das ist Europa. Aber da ist etwas Wesentliches dazugekommen, nicht nur ein Teil aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen, heute Russische Föderation, sondern auch der sogenannte Kaukasus. Also diese Region am Kaukasus, die ist jetzt plötzlich dabei auf dieser zweiten Europakarte und wir werden das sehen, dass gerade bei dieser Region sich immer wieder die Frage stellt, wo verlaufen eigentlich dann die Grenzen Europas. Und wenn man sich die Karten so anschaut, die herkömmlichen, dann wird man sehen, der Kaukasus wird systematisch aus dem Europabegriff ausgeblendet. Das fängt einmal an, Wikipedia. Das ist mittlerweile für alle Schülerinnen und Schüler, aber auch für andere Wissbegierige eine Fundquelle Nummer 1 sozusagen. Wenn man auf Wikipedia eine Europakarte ansieht, dann sieht man genau, dieses Gebiet des Kaukasus da, das ist nicht eingefärbt, das ist ausgeblendet aus dem Europabegriff. Also so die Standardkarte in Wikipedia zieht eine klare Europagrenze, blendet den Kaukasus aus. Oder, auch ganz spannend, Wikipedia ist ja sozusagen Wissen, aber das ist Europapolitik. Die österreichische Ratspräsidentschaft, die war im Jahr 2006 und anlässlich dieser Ratspräsidentschaft ist ein Buch herausgegeben worden und auf den Seiten 2 und 3 dieses Buchs findet sich eine Europakarte. Wenn wir uns diese Europakarte da anschauen, dann ist das, auf den ersten Blick denken wir auch alle, ja klar, Europa. Aber abgesehen davon, dass im Norden da einiges abgeschnitten ist, hört auch hier wieder am Schwarzen Meer sozusagen Europa auf und der Kaukasus ist ausgeblendet. Oder die Europäische Union. Da gibt's eine Unterlage der Europäischen Union für Grundschülerinnen und Grundschüler. Und da heißt es so schön, das ist Europa mit seinen vielen Ländern und da kann man sich dann die richtigen Länder aussuchen und da Sachen reinmalen. Und wo hört Europa auf? Wieder hier am Schwarzen Meer. Der Kaukasus ist wieder konsequent ausgeblendet aus diesem Europabegriff, den die Europäische Union hier hat. Und man muss aufpassen, das soll keine Karte der Europäischen Union sein, sondern das ist eben eine Karte Europas. Oder im selben Heftel, hier auch wieder die Erdteile und wenn wir wieder raufschauen auf Europa, auch dort, man kann es unschwer erkennen, ist die Region des Kaukasus aus diesem Europabegriff ausgeblendet. Und jetzt, wenn wir uns heute die Frage stellen, wie weit reicht Europa, wie könnte man diesen Europabegriff definieren, dann gehen wir jetzt einmal hin sozusagen zu dieser Bestimmung, die dafür maßgeblich ist für diese Interpretation, nämlich dieser Artikel 49 EU-Vertrag. Jeder europäische Staat, der bestimmte Werte achtet, kann da Mitgliedschaft in der Europäischen Union beantragen. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Formulierung, die stammt aus dem Jahr 1951. Und im Jahr 1951, da waren die Grenzen Europas ziemlich klar. Wenn wir jetzt einmal uns diese EU, die dann der Vorläufer, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hat das geheißen, die da 1952 dann gegründet worden ist, 1951 sind die Verträge abgeschlossen worden, die hat ganz klare Grenzen gehabt. Wir haben im Westen den Atlantik, wir haben im Norden Meer, wir haben im Süden das Mittelmeer und die Ostgrenze Europas, die war politisch ganz beinhart definiert und es war vollkommen klar, ein Beitritt zur Europäischen Union, eines Staates jenseits des Eisernen Vorhangs, ist völlig undenkbar gewesen aus politischen Gründen. Und damit war Europa damals klar definiert, dass Europa im Sinn dieses Begriffs, den man da reingeschrieben hat. Jeder europäische Staat. Wir sehen, da waren kaum 10 Staaten, die da noch potenzielle weitere Mitglieder waren und das war es dann auch schon. Und dann hat sich die Europäische Union weiterentwickelt, das lassen wir nicht so wirken auf uns. Es sind Dänemark, Großbritannien und Irland beigetreten, dann ist Griechenland beigetreten, dann sind Spanien und Portugal beigetreten, das war dann diese Süderweiterung der Europäischen Union, dann war für Österreich auch dieser Moment im Jahr mit 1. Jänner 1995 und dann aufgrund des Wegfalls des Eisernen Vorhangs in der Zwischenzeit hat es dann diese Erweiterung um die mittel- und osteuropäischen Länder gegeben und damit ist Europa noch nach Osten hin sozusagen offen geworden. Die letzten waren dann Rumänien und Bulgarien. Nur ganz kurz als Eindruck, diese Erweiterungsgeschichte ist noch lange nicht abgeschlossen. Voraussichtlich mit 1. Juli 2013, also mit 1. Juli des heurigen Jahres, wird Kroatien der Europäischen Union beitreten. Und wir haben dann Island, mit denen es Beitrittsverhandlungen gibt. Wir haben Mazedonien, wir haben Montenegro, wir haben Serbien, wir haben Albanien, wir haben Bosnien, wir haben den Kosovo. Alle diese Staaten befinden sich schon in einem Annäherungsprozess zur Europäischen Union. Die Türkei übrigens, über die wir vielleicht dann später auch noch mal kurz reden können, da ist es völlig außer Streit gestellt, dass sie ein Beitrittskandidat ist. Da laufen auch schon Verhandlungen, weil da gibt es seit den 60er Jahren schon ein Abkommen, wo außer Streit gestellt worden ist, die Türkei ist für uns europäisch und ist ein potenzieller Beitrittskandidat. Ukraine, Weißrussland, Moldawien, da gibt es noch keinerlei Versuche, die an die Europäische Union heranzuführen, aber auch das wären europäische Staaten. Und jetzt fangen sozusagen die spannenden Fragen an am Kaukasus. Was ist mit Georgien? Was ist mit Armenien? Was ist mit Aserbaidschan? Wir werden uns dann auch ansehen, was ist mit Kasachstan? Und da möchte ich jetzt mit Ihnen Folgendes machen, bevor wir dann sozusagen einsteigen und uns anschauen, wie ist jetzt der Europabegriff zu verstehen, wie nähern wir uns an den an, bevor wir uns also im Detail damit beschäftigen, möchte ich Sie fragen, was Sie davon halten, was den europäischen Charakter von gewissen Staaten angeht. Und ich würde Sie bitten, dass Sie jetzt kurz mitspielen sozusagen und dass wir eine Abstimmung machen. Und wir werden ein bisschen später im Laufe des Abends dann sehen, dass das mit der Abstimmung durchaus auch was auf sich hat. Und daher einfach bitte Sie alle mitzumachen, außer Sie sind wirklich unentschlossen, dann machen Sie nicht mit. Wer von Ihnen findet, dass Georgien ein europäischer Staat ist? Welchen Europabegriff auch immer. Wer von Ihnen findet, dass Georgien kein europäischer Staat ist? Also ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen, das ist ein Unentschieden. Also Georgien haben wir ja unentschieden. Wer von Ihnen findet, dass Armenien ein europäischer Staat ist? Ein bisschen weniger, aber immer noch. Wer von Ihnen findet, dass Armenien kein europäischer Staat ist? Jetzt ist es gekippt. Armenien ist, wenn wir Mehrheitsentscheidung machen, kein europäischer Staat. Wer von Ihnen findet, dass Aserbaidschan ein europäischer Staat ist? Wer von Ihnen findet, dass Aserbaidschan kein europäischer Staat ist? Da haben wir eine klare Mehrheit. Das schauen wir uns dann gemeinsam an. Kasachstan. Wer von Ihnen findet, dass Kasachstan ein europäischer Staat ist? Wer von Ihnen findet, dass Kasachstan kein europäischer Staat ist? Also Kasachstan. Ja. Alle diese vier Staaten, die ich jetzt abgefragt habe, und ich frage jetzt nicht weitere Staaten ab, alle diese vier Staaten, und die habe ich nämlich deshalb bewusst abgefragt, weil alle diese vier Staaten mittelfristig durchaus nicht ausschließen, beziehungsweise sogar ganz konkret planen, der Europäischen Union beizutreten. Die drei Kaukasusstaaten, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, haben relativ konkrete Pläne. Kasachstan ist nur unschlüssig, ob es sich sozusagen mehr Zentralasien zuwendet oder mehr der Europäischen Union. Ja, wie kommt jetzt, also die Mehrheitsentscheidung hat die Grenze Europas gezogen, Georgien, sind wir uns nicht sicher, aber spätestens Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan wird eine Mehrheit hier herinnen nicht Europa zurechnen. Und jetzt, bitte? Also die Ukraine, frage ich gerne ab, wer findet, dass die Ukraine ein europäischer Staat ist? Darum habe ich die Ukraine gar nicht gefragt, weil die Ukraine wahrscheinlich genauso klar wie Polen oder die Tschechische Republik oder Österreich sozusagen da eine Mehrheit findet. Aus welchen Motiven auch immer. Ja, und jetzt, wie nähert sich der Rechtswissenschaftler an das Ganze an? Also wir haben jetzt eine Mehrheitsentscheidung einmal getroffen. Das ist eine Möglichkeit, Europas Grenzen zu bestimmen als Rechtswissenschaftler. Frage, ja?
Wir haben jetzt über den Kaukasus gesprochen, der ist aber noch relativ nahe jetzt im Vergleich zu gewissen anderen Gebieten, also Guyana, auch diverse andere Staaten in der Karibik, also Virgin Islands und so weiter, die wären eigentlich weiter weg, sind aber, soweit ich weiß, Teil der EU. Wie ist da der Rechtsstaat?
Ja, es ist so, dass wir uns jetzt vor allem Staaten angeschaut haben, die als solche sozusagen Grenzgänger sind. Es ist vollkommen klar, Frankreich hat Besitzungen in Südamerika, die Briten haben die Falklandinseln, Dänemark hat Grönland, aber sozusagen das Kerngebiet dieser Staaten liegt in Europa und das ist auch rein völkerrechtlich so, das ist überhaupt kein Problem, dass dann Teile des Staatsgebietes irgendwo anders sind. Spanien hat Ceuta und Melilla auf dem afrikanischen Kontinent. Also das ist nicht das Problem. Diese Staaten, die wir jetzt angesprochen haben, das stellt sich sozusagen für das Kernterritorium des Staates die Frage drum. Aber sehr viele europäische Staaten, Frankreich vor allem, haben Besitzungen außerhalb. Mit durchaus unterschiedlichen rechtlichen Staaten, die muss man dazu sagen. Sogar Gibraltar ist schon gar nicht wirklich Mitglied der Europäischen Union. Die britischen Kanalinseln sind das nicht, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Ja?
Das Mikro kommt schon.
Weil es bei der Türkei außer Streit gestellt ist, dass sie ein europäischer Staat ist, aber wir werden, je nachdem sozusagen, wie wir uns jetzt mit Zwischenfragen durchbewegen, aber wir werden in 20 Minuten oder in 30 Minuten nur mal zu dem Thema zurückkommen. Und da werden wir dann nur mal drüber abstimmen. Also Sie sind mit Abstimmen noch nicht fertig. Wir werden noch den basisdemokratischen Prozess noch fortschreiten lassen. Aber jetzt zur Interpretation. Wie nähert sich der Rechtswissenschaftler zu einem Begriff? Und da gibt es so in der Methode, die wir so lernen und auch lehren, gibt es Interpretationsmethoden. Und da gibt es die sogenannte Wortlautinterpretation. Man schaut sich also einmal an, was ist der Wortlaut einer Bestimmung in seiner gewöhnlichen Bedeutung. Und das wäre in diesem Fall eine geografische Interpretation. Die werden wir uns anschauen. Dann gibt es aber neben der Wortlautinterpretation auch die historische Interpretation. Da fragt man sich, was hat sich der historische Gesetzgeber, also derjenige, der diese Bestimmung da formuliert hat, dabei gedacht. Dritte Interpretationsmethode wäre die teleologische. Da fragt man nach Sinn und Zweck des Ganzen. Was ist der Sinn und Zweck dieser Bestimmung? Und versucht von daher zu einem Ergebnis zu kommen. Und dann gibt es schließlich noch die sogenannte systematische Interpretation, wo man sich die Frage stellt, wie ist die Bestimmung in ihrem rechtlichen Zusammenhang zu verstehen, sozusagen im ganzen System von vergleichbaren Normen. Und jetzt arbeiten wir mal diese Interpretationsmethoden ab und fangen an mit der gewöhnlichen Bedeutung des Begriffs, in diesem Fall mit der geografischen Bedeutung. Und da haben wir alle miteinander wahrscheinlich einen Europabegriff geografisch sozusagen gelernt. Gehen wir es einmal durch miteinander. Der Ural kommt da immer wieder vor, also das ist jetzt so Grundschulwissen. Da kommt eben dann der Kaukasus vor. Und für die meisten von uns, nur für die Allerjüngsten sozusagen nicht, aber für die meisten von uns stammt das Erlernen dieser geografischen Definition aus einer Zeit, wo das alles Sowjetunion war. Also da war ab der Ostgrenze Polens, Ungarns, hat die Sowjetunion angefangen und das war halt alles ein Staat. Und daher war es nicht so schlimm, dass man gesagt hat, naja, da im Ural und am Kaukasus verläuft halt die Grenze Europas, weil das ohnehin alles Sowjetunion war. Und jetzt haben wir eben das Problem, unter Anführungsstrichen, dass hier sozusagen auf dem Kaukasus plötzlich drei Staaten liegen und daher haben wir mit der schulisch-geografischen Interpretation da schon einmal ein Problem. Dann wird es weitergehen übrigens, Schwarzes Meer, Bosporus und dann einmündend ins Mittelmeer. Ja, natürlich.
Warten Sie bitte, bis das Mikrofon kommt. Es geht um die Verewigung.
Mit der schulisch-geografischen konnte man mit dem linken unteren Eck niemals Europa bezeichnen. Da ist man nach Afrika gefahren. Südlich von Spanien.
Da? Ja, natürlich. Da wäre die Südgrenze wär natürlich das Mittelmeer, ganz klar. Ja. Das ist nur zufällig drauf auf der Karte, das schaut dann so. Ja, und da muss man aber Folgendes auch sich immer parat halten, dass Geografie sich zwar sozusagen ausgerichtet hat an gewissen natürlichen Gegebenheiten wie Bergzüge oder Wasserläufe, aber dass Geografie natürlich auch immer eine Konstruktion ist. Und die Geografen haben, wenn man sich das in der historischen Entwicklung anschaut, eigentlich Europa konstruieren müssen. Warum? Weil rein geografisch ist Europa eine Halbinsel Asiens. Also es gibt sozusagen keine natürliche geografische Grenze. Europa ist, anders als etwa Südamerika oder Nordamerika oder Australien oder Afrika, die man geografisch wirklich abgrenzen kann, war Europa eigentlich immer eine Halbinsel Afrikas. Und die Geografen, Asiens, und die Geografen haben Europa regelrecht konstruieren müssen. Und nur um Ihnen da eine Vorstellung zu geben, im Laufe der Geschichte haben die Geografen da eine Fülle von Grenzen gezogen. Also man hat da natürlich immer so das Mittelmeer gehabt und den Atlantik, aber die Ostgrenze, die hat sich geografisch entwickelt von Ortelius aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu Louis, der den Jenissei im Jahr 1951 als Europagrenze genommen hat. Also die Geografen haben Europa immer wieder konstruiert. Und jetzt kommt was ganz was Wichtiges, weil die heutige sozusagen geografische Grenze, die wird so landläufig immer beim Ural eingezogen. Und auch dieser Ural ist eine Konstruktion, in dem Fall vom Herrn Strahlenberg. Und dieser Herr Strahlenberg, das war ein schwedischer Geograf und der 1730 den Russen als Kriegsgefangene in die Hände gefallen. Und um die Zeit 1730 wollte der Zar Peter der Große sein Reich nach Europa ausrichten. Er wollte, dass sein Reich als Teil des europäischen Konzerts, das da so entstanden ist, angesehen wird. Und daher hat er diesen Strahlenberg beauftragt, sozusagen die Europagrenzen so zu ziehen, dass ihn zumindest ein Teil des Zarenreichs in das geografische Europa fällt, damit er auch die politische Legitimation hat, sich als Teil Europas zu betrachten. Und daher hat Strahlenberg diese heutige Europagrenze eigentlich gezogen, aufgrund dieses politischen Wunsch des Zaren. Und das war eigentlich immer dann nur die Verwaltungsgrenze zwischen dem westlichen und dem östlichen Teil des Zarenreichs. Also auch diese sozusagen geografische Grenze, diese vermeintlich natürliche geografische Grenze ist eine konstruierte. Aber wenn wir jetzt diese geografische Grenze einmal nehmen, dann, und da sind wir jetzt bei der Dame, dann wäre das genau diese Grenze mit dem Ural, mit dem Kaspischen Meer, mit dem Kaukasus, mit dem Schwarzen Meer, mit dem Mittelmeer.
Entschuldigung, aber der Kaukasus, da wären zum Beispiel Georgien und Armenien nicht mehr dabei.
Die wären nicht mehr Teil Europas, ganz genau. Was wir auch sehen, wenn wir uns die geografische Grenze anschauen, Marokko wäre zum Beispiel kein europäischer Staat. Das sage ich deshalb, weil Marokko hat im Jahr 1987 einen Beitrittsantrag zur Europäischen Union gestellt und die Antwort war ganz kurz, nein, ihr seid rein geografisch schon kein europäischer Staat. Georgien, Armenien, Aserbaidschan wären übrigens nach dieser geografischen Definition ebenfalls keine europäischen Staaten und, übrigens auch ganz wichtig, auch Zypern wäre nach der geografischen Definition kein europäischer Staat. Zypern ist aber seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Zypern wäre geografisch Teil Asiens bzw. des Nahen Ostens. Sehr wohl wäre ein Teil der Türkei Teil des geografischen Europa, zwar nur 3% des Territoriums, dafür aber, wenn man das als Zusatzargument nimmt, die historische Hauptstadt Istanbul, Konstantinopel. Und was ebenfalls Teil des geografischen Europas wäre, sogar zu einem größeren Prozentsatz als die Türkei, wäre Kasachstan. Und da stellt sich dann auch gleich die Frage, und das ist so die nächste Karte, wie viel Geografie brauche ich, damit ich Teil Europas bin? Weil wir haben gehört, bei der Türkei sind es 3%, bei Kasachstan wäre es wesentlich mehr. Und da haben wir schon mal eine interessante Zwischenerkenntnis bei der geografischen Interpretation. Kasachstan wäre geografisch ein Teil Europas, zumindest mit einem Teil seines Staatsgebiets, wo sie mit großer Mehrheit gesagt haben, das ist für uns nicht Europa. Georgien, wo wir zumindest eine 50-50 gehabt haben, wäre geografisch nicht Teil Europas. Also wenn wir es wirklich rein eine geografische Definition so nehmen. Soweit zur Geografie. Also bei der Geografie spricht einiges gegen den europäischen Charakter Georgiens, Armeniens, Aserbaidschans, aber es spricht durchaus was für den europäischen Charakter Kasachstans. Die historische Interpretation, nämlich dass man sich überlegt, was hat sich der historische Gesetzgeber gedacht, wie er diesen Begriff da reingeschrieben hat, die hilft uns nicht weiter, weil wir eben schon gesehen haben, im Jahr 1951, wie das verfasst worden ist, hat man nicht daran gedacht, wie weit Europa nach Osten geht, weil der eiserne Vorhang eine beinharte Grenzlinie gezogen hat. Also die historische Interpretation, die hilft uns gar nicht weiter. Und jetzt kann man als nächstes sich anschauen, was ist mit einer teleologischen Interpretation, was könnte Sinn und Zweck dieses Europabegriffs sein? Was könnte man damit abgrenzen wollen, sozusagen, mit diesem Begriff? Warum will man hier Grenze ziehen und was könnte man damit abgrenzen wollen? Und da ist eine Idee, die immer wieder mal kommt, na, man könnte das christliche Abendland abgrenzen wollen. Sozusagen Europa als Synonym fürs christliche Abendland.
Ist der Vatikan überhaupt Teil der EU?
Der Vatikan ist nicht Teil der EU. Nachdem die Staatsoberhaupt Abwalt zurücktritt, ist bei den ein führerloser Nicht-Teil der EU.
Aber, State.
Ja, genau. Also das christliche Abendland wäre eine These, und da gibt es zum Beispiel den T.S. Eliot, einen englischen Literaten, der das Christentum als das ganz zentrale Element der europäischen Kultur ansieht. Der sagt, Christentum ist viel mehr als nur der Glaube, das ist die ganze Kultur, das ist die Philosophie, das sind unsere Werte. Also es gibt durchaus den Versuch, Europa als christliches Abendland zu konstruieren. Und da ist so schön der britische Historiker Hobsbawm, der sagt, wenn man schon das Christentum als zentral für Europa ansehen möchte, na, welche Form des Christentums dann? Die katholische Variante, die orthodoxe Variante, wo man gleich wieder fragen müsste, griechisch oder russisch, oder die protestantische Variante des Christentums, wo man auch gleich wieder fragen müsste, AB oder HB. Das heißt, da gibt es durchaus gute Gründe, um das Christentum nicht als konstitutiv für Europa anzusehen. Und zum Beispiel der Huntington, so sehr ich ihn auch ablehne und so umstritten auch ist, in seinem Clash of Civilizations, zieht eine beinharte Grenze zwischen westlichem Christentum einerseits und dem vom Orthodox-Christentum dominierten Raum andererseits und sagt, da gibt es eine Kulturgrenze dazwischen. Das heißt, das Christentum ist es auch nicht. Und wenn wir uns wirklich Europa anschauen, haben wir eine Religionenvielfalt, das sieht man jetzt anhand der Farben schlecht, aber wir haben sozusagen den katholisch dominierten am Süden Europas, wir haben den protestantisch dominierten Norden, wir haben die orthodoxe Christenheit und wir haben im Herzen Europas mit Bosnien, mit Albanien, die durchaus geografisch betrachtet liegt Bosnien im Herzen Europas. Wir in Österreich glauben immer, wir sind sozusagen das Herz Europas, aber wenn man wirklich von Finnland bis zur Türkei und von Portugal bis Moskau da ein Kreuz zieht, liegt Bosnien genauso im Herzen Europas wie Österreich. Also das Christentum ist es nicht und es gibt da eine schöne Bestätigung dafür, es ist auch mit der europäischen Verfassung vor einigen Jahren diskutiert worden, einen Gottesbezug in die Verfassung aufzunehmen und da ist ganz klar herausgekommen, Europa definiert sich nicht über Religion. Jetzt wäre eine nächste Idee, wenn wir immer nur bei der teleologischen Interpretation bleiben, ein kultureller Europa-Begriff. Europa als kulturelle Idee. Und da ist wieder mal meine Frage an Sie, was wäre denn sowas, was die europäische Kultur ausmacht? Die Küche vielleicht, Westen Schweinefleisch. Also hat es auch schon gegeben, also ich habe ein bisschen umeinander gelesen. Es hat tatsächlich jemand gesagt, Europa definiert sich über seine Küche und hat das Schweinefleisch ins Zentrum gerückt. Ist durchaus eine spannende These, aber schon die Römer haben eher die durchaus ein Hort der europäischen Zivilisation sind, haben eher das Schaffleisch im Zentrum gehabt und vor allem vegetarische Produkte, also und es waren eher die Germanen, die das Schweinefleisch im Zentrum gehabt haben. Also auch die Küche ist es nicht, aber was wären noch kulturelle europäische Werte, wie man Europa konstruieren könnte? Gibt es Ideen? Zu verschieden? Naja, mir fiele schon etwas ein. Ja? Die Sprache. Das erzählen Sie mal die Basken, die Ungarn und die Finnen. Staatsformen, da nähern wir uns schon was anderem. Durch was sind unsere Staatsformen gekennzeichnet? Demokratie könnte sozusagen was Einigendes für Europa sein und tatsächlich, wir haben sozusagen nirgendwo so viel Demokratien auf einem kleinen Flecken Erde benannt als in Europa. Demokratie geht zurück auf die Idee 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, Aufklärung, man könnte sagen Europa, dass die Aufklärung Europa eint. Die Renaissance, die Menschenrechte, das wären schon Punkte, aber andererseits, und das hat mein alter Chef an der Uni einmal so schön geschrieben, dass wir auch im 20. Jahrhundert in Europa, wir haben die stalinistische Diktatur, wir haben die menschenvernichtende Maschinerie des deutschen Nationalsozialismus, wir haben ein bisschen davor noch die Kolonialkriege, auch das ist europäische Kultur. Also es ist so, dass es auch ganz schwierig ist, Europa kulturell zu definieren und dann gibt es ein ganz einfaches Argument, warum es uns hier nicht weiterhilft, weil die Werte ein eigener Punkt sind. Wir werden uns das dann nochmal anschauen, in diesem Artikel 49 heißt es einerseits, es muss ein europäischer Staat sein und andererseits, er muss bestimmte Werte anhängen. Also die Werte sozusagen, das ist jetzt wieder so juristische Argumentation, auf dem es ein eigenes Thema ist, dürfen es hier nicht vermischen sozusagen. Aber es hat schon jemand vermischt, nämlich die Europäische Kommission, wie sie die Beitrittsanträge von Zypern und Malta gewürdigt hat. Weil, wie wir schon gesagt haben, geografisch gibt es da ein Problem, bei Malta nämlich genauso. Und jetzt schauen wir uns mal die Argumentation an, die Europäische Kommission, die muss nämlich immer analysieren, ob ein Staat die Aufnahmekriterien erfüllt. Und dann hat sie einmal die Frage gestellt, ist Malta europäisch? Und hat so begründet. Die maltesischen Inseln liegen am Kreuzpunkt der Seerouten durch das Mittelmeer. Ihre Kultur und Geschichte spiegeln ihre langen Beziehungen mit Europa wider und haben über die Jahrhunderte ihre europäische Identität entwickelt. Also hier haben wir keine geografische Argumentation bei der Kommission zu Malta, sondern wirklich eine kulturelle Argumentation. Und das wird nochmal gesteigert bei Zypern. Und bei Zypern war es ja bitter notwendig, wie wir sehen, weil ja Zypern geografisch definitiv nicht Europa ist. Bei Zypern geht es immer um die geografische Lage Zyperns, das ist aber geht ein bisschen unter. Die tiefen 2000-jährigen Bindungen dieses fruchtbaren Kulturbodens an Europa. Und seine durch nichts zu verleugnende europäische Identität. Also bei Zypern ist auch die Argumentation der Kommission, Zypern gehört deshalb zu Europa, weil wir 2000-jährige Bindungen haben. Da müssen wir eigentlich andersrum fragen, gehört vielleicht Europa zu Zypern, weil wenn man schon sagt, das war unsere Kultur, dann sind die 2000 Jahre älter und die durch nichts zu verleugnende europäische Identität. Also da haben wir auch eine kulturelle, identitätsbezogene Argumentation.
Zu Malta wollte ich nur kurz sagen, die haben ein bisschen einen Mischmasch bei der Sprache. Das Maltesische hat für das Wort Gott Allah. Ist aber nicht der Allah, sondern als Bezeichnung Allah.
Da hinten war ja, gerade bei Zypern sieht man den Pragmatismus der Europäischen Union, denn wie man weiß, ist Zypern zweigespalten. Es gibt den griechischen Teil, der wird offensichtlich zu Europa gezählt, und es gibt den türkischen Teil, davon ist aber hier in diesem Schrieb nicht die Rede, und der wird komischerweise nicht zu Europa gezählt. Also ich habe den Eindruck, man macht, wie man es braucht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir nähern uns gemeinsam tatsächlich des Pudels Kern, glaube ich, sagt man
das. Ja. Ja. Aber das ist aber dann der Teufel.
Wir kommen
in der Vorlage.
Okay. wir nähern uns an. Ganz kurz nur zu diesen Werten, weil gerade bei Zypern kommen nämlich auch diese Werte ins Spiel, die stark von europäischem Einfluss geprägten Wertvorstellungen des zyprischen Volkes. Und da stellt sich dann die Frage, was hat die Europäische Union leicht für ihre Werte? Und die sind nämlich eigens definiert. Jetzt zeige ich Ihnen nur mal diesen Artikel 49, den wir uns erst angeschaut haben. Jeder europäische Staat, ist einmal die erste Voraussetzung, der die in Artikel 2 genannten Werte achtet. Das ist eine zweite Beitrittsvoraussetzung und daher darf man das auch nicht vermengen. Europäischer Charakter ist das eine, die Werte sind das zweite. Weil zum Beispiel ist bei Kroatien lang vom Europäischen Parlament der Beitritt blockiert worden, weil man gesagt hat, der Satz natürlich ein europäischer Staat, aber ihr achtet die Werte nicht, nämlich die Rechtsstaatlichkeit, weil ihr Kriegsverbrecher nicht ausliefert. Oder bei der Slowakei hat es Probleme gegeben, zweifellos ein europäischer Staat, aber man hat gesagt, ihr tat's mit dem Minderheitenschutz da nicht so besonders sorgsam umgehen, und da gibt es nämlich diese Werte, nur damit Sie das auch gesehen haben. Die EU definiert sich selbst über gewisse Werte. Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte, Minderheitenschutz, Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit von Frauen und Männern. Das ist aber sozusagen ein eigenes Kriterium. Die Werte, die helfen uns nicht wirklich weiter. Also es ist auch schwierig, Europa nach einer teleologischen Interpretation abzugrenzen. Wir haben das mit Kultur durchaus, ja. Und jetzt kommen wir zu dem, was bei uns Juristen dann immer am beliebtesten ist, weil es halt das Rechtlichste ist, die systematische Interpretation. Wir stellen uns die Frage, gibt es andere Bestimmungen, wo man im Zusammenschau dann vielleicht gescheiter wird sozusagen. Und da kann man sich natürlich mal die Frage stellen, die EU wird ja nicht die einzige Organisation sein, die sagt, wer europäisch ist, darf bei mir Mitglied sein. Wie handhaben denn das andere Organisationen? Und da könnte man natürlich einmal schauen, weil gerade vor kurzem wir da wieder mal Fußball gespielt haben, wenig erfolgreich gegen Wales, das ist aber jetzt nicht so sehr das Thema. Aber wie handhabt denn das der Europäische Fußballverband zum Beispiel? Und da ist es so, da gibt es die UEFA, die Organisation der Europäischen Fußballverbände, da ist Georgien Mitglied, da ist Armenien Mitglied, da ist Aserbaidschan Mitglied, da ist Kasachstan Mitglied. Oder Israel ist auch Mitglied, muss man dazu sagen, ja. Oder ein anderer Punkt, die EBU, die European Broadcasting Union, das ist der Zusammenschluss der europäischen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Völlig unbekannt diese Organisation, aber ihr wichtigstes Produkt, kennen sicher einige von Ihnen, der Eurovision Song Contest. Wo hat der im Jahr 2012 stattgefunden? In Baku, in Aserbaidschan, weil im Jahr 2011 Aserbaidschan diesen Eurovision Song Contest gewonnen hat. Das heißt, wenn man ein bisschen rumschaut, kann man da vielleicht auch eine Annäherung an den Europabegriff finden, aber das ist jetzt, juristisch war das nicht besonders sauber, weil das sind sogenannte NGOs, das sind Non-Governmental Organizations, und die können sie irgendwie definieren. Aber spannender ist der Europarat. Der Europarat ist nämlich so wie die Europäische Union eine internationale Organisation, gebildet durch Staaten. Übrigens ist auch jedes EU-Mitglied Mitglied des Europarates. Und auch im Europarat haben wir als Aufnahmekriterium europäischer Staat. Das heißt, die Lage ist extrem vergleichbar. Und wenn wir uns jetzt einmal den Europarat anschauen, dann sehen wir Folgendes. Wir haben als Mitglieder des Europarates Georgien, wir haben Armenien, wir haben Aserbaidschan. Also diese Staaten sind Mitglieder des Europarates und auch im Europarat haben wir übrigens Weißrussland, ist nicht Mitglied des Europarates, das hängt mit der Menschenrechtssituation dort zusammen, weil eine Voraussetzung sozusagen Mitglied des Europarates zu werden, ist die Übernahme der Europäischen Menschenrechtskonvention und Weißrussland weigert sich. Und auch im Europarat haben wir jeder europäische Staat kann Mitglied des Europarates werden. Und wie also Georgien, Armenien, Aserbaidschan die Mitgliedschaft im Europarat beantragt haben, haben auch alle EU-Mitgliedstaaten die Hand gehoben und haben gesagt, ja, passt, wir sind damit einverstanden. Das heißt, hier haben wir tatsächlich sozusagen ein Argument, ein systematisches, dass die EU-Mitgliedstaaten natürlich nicht im Europarat sagen können, für uns seid ihr europäische Staaten und wenn es dann um die EU-Mitgliedschaft geht, können sagen, na, ihr seid keine europäischen Staaten. Sie können vielleicht sagen, ihr erfüllt die Werte nicht oder so. Das ist ein anderes Thema. Aber der europäische Charakter von Georgien, Armenien, Aserbaidschan ist außer Streit gestellt durch die Mitgliedschaft im Europarat. Weil eben dort die EU-Mitgliedstaaten sich schon festgelegt haben und ein Präjudiz sozusagen gesetzt haben. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt. Und das führt uns wieder ein bisschen zurück zu dieser Abstimmung. Wir haben also jetzt einen geografischen Europabegriff gewonnen, der Georgien, Armenien, Aserbaidschan draußen gelassen hätten. Sie haben gesagt, mit einer historischen Interpretation können wir nicht viel anfangen. Wir haben uns versucht, einen teleologischen Europabegriff zu entwickeln über Kultur, Religion und sind am Schluss bei einer systematischen Interpretation gelandet. Wir haben aber jetzt sozusagen ein Problem unter Anführungsstrichen, das aber zugleich alles viel einfacher macht. Es werden nämlich nicht Rechtswissenschaftler entscheiden und Rechtswissenschaftlerinnen, ob ein Staat europäisch ist oder nicht, sondern es gibt ein Prozedere. Und dieses Prozedere, das ist relativ einfach. Wir brauchen, damit ein Staat der Europäischen Union beitreten kann, und ich habe gesagt, europäisch ist ein Tatbestandsmerkmal, und da wird beschlossen, ob dieses Merkmal erfüllt ist oder nicht. Wir brauchen einen einstimmigen Ratsbeschluss. Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union ist im Rat vertreten und da braucht man einen einstimmigen Beschluss. Wenn also ein einziger Staat im Rat sagt, das ist für mich kein europäischer Staat, dann ist es kein europäischer Staat. Wir brauchen die Zustimmung des Europäischen Parlaments und dann die Ratifikation des sogenannten Beitrittsvertrages durch alle Mitgliedstaaten. Gemäß den jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften, das kann in Irland zum Beispiel immer eine Volksabstimmung bedeuten, das hätte auch in Österreich, wenn der Bundeskanzler Faymann sozusagen seinen Brief an den Herausgeber der Kronenzeitung am Dichand ernster genommen hätte, würde das auch in Österreich bei jeder Vertragsänderung, also bei jedem Beitritt, eine Volksabstimmung bedeuten, weil das ist da mal zugesagt worden. Das heißt, wir haben ein Prozedere, wir haben ein Verfahren. Einstimmiger Ratsbeschluss und Ratifikation durch alle Mitgliedstaaten. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Beschlüsse sind nicht justiziabel. Das heißt, sie sind nicht gerichtlich überprüfbar. Schlicht und einfach, weil es kein Verfahren dafür gibt. Und wenn es kein Verfahren gibt, um was zu überprüfen, dann kann man es nicht überprüfen. Wir haben also nicht justiziable Beschlüsse. Da kann nicht, wenn jetzt zum Beispiel Moldawien, würden die meisten von uns sagen, wer findet, dass Moldawien ein europäischer Staat ist? Oder machen wir es einfacher, die Schweiz. Ja. Angenommen, die Schweiz beantragt die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und Österreich sagt, weil wir beim Skifahren verloren haben, nein, wir finden, die Schweiz soll nicht beitreten und wir finden, das ist kein europäischer Staat. Dann gibt es keinen Ratsbeschluss und es ist ja nicht justiziabel, es ist nicht überprüfbar. Da kann jetzt nicht ein anderer Staat uns verklagen und sagen, das ist ja völliger Blödsinn. Natürlich ist es ein europäischer Staat, es ist so. Also das Verfahren sozusagen skizziert das und daher ist Europa letzten Endes eine politische Entscheidung. Europa ist eine politische Entscheidung. Und wenn man diese Ratifikation des Beitrittsvertrages durch alle Mitgliedstaaten nämlich im Hinterkopf behalten, im Rat die Regierungsvertreter, die einigen sich schnell einmal. Aber wenn dann plötzlich die Ratifikationen ins Spiel kommen, da kann es dann schon sein, dass die Bevölkerung eines Staates sagt, um der Regierung wieder mal was auszuwischen oder so, stimmen wir gegen den Beitritt eines bestimmten Staates. Und da kommen wir also jetzt plötzlich in eine Situation, dass Europa eine politische Mehrheitsentscheidung ist. Und das sozusagen ist deshalb eine sehr brisante Situation, weil es Umfragen gibt. Und diese Umfragen, die sind zuletzt im Jahr 2005 durchgeführt worden und seitdem nicht mehr durchgeführt worden, nämlich die Einstellung zu einem möglichen Beitritt einzelner Länder. Und das, was Sie da jetzt sehen, ist, rot ist immer Österreich und grau drunter ist der Durchschnitt der EU. Selbst bei der Schweiz sind nur 72% der Österreicher dafür, dass sie der Union beitreten sollen, 77% der Gesamteuropäer.
Wegen dem Skifahren.
Wahrscheinlich. Bei Kroatien, das übrigens jetzt bald beitreten wird, sind 50% der Österreicher nur dafür. Bei Bosnien 24% der Österreicher, 40% europaweit. Also das kommt das immer der Europaschnitt. Und dann wird es immer schlimmer sozusagen. Bei der Türkei haben wir europaweit Zustimmungswerte von 31%, also auch dort keine Mehrheit. In Österreich im Jahr 2005 11%. Wenn wir uns also alleine nur die österreichischen Balken anschauen, haben wir spätestens, also ob Bosnien, für Mazedonien, für Bulgarien, die mittlerweile beigetreten sind, für Serbien, Ukraine, Rumänien, die auch beigetreten sind, Albanien, Türkei, keine politischen Mehrheiten. Europaweit dagegen ein bisschen bessere Zustimmungswerte. Das heißt, und wenn wir das jetzt zuspitzen, und ich habe gesagt, Türkei, auf die kommen wir nochmal zu sprechen, 2005, seitdem gibt es keine aktuellen Eurobarometer-Umfragen mehr, private Umfragen gibt es immer wieder, aber Eurobarometer ist wirklich eine sehr seriöse Umfrage, haben wir in Österreich 80% im Jahr 2005 Ablehnung des Beitritts der Türkei, europaweit nur 55% Ablehnung, Befürworterinnen, Befürworter haben wir 11%, europaweit zumindest 31%. Also wenn Europa eine politische Mehrheitsentscheidung wird und wenn sozusagen die Dimension Europas eine politische Mehrheitsentscheidung wird, dann, und jetzt komme ich sozusagen zurück auf unsere Umfrage, die wir gemacht haben, dann wird Georgien möglicherweise ein europäischer Staat werden, Mitglied der Europäischen Union werden, Armenien, Aserbaidschan und Kasachstan sicher nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Und nachdem ich sozusagen Ihnen jetzt unterstelle, dass offenere Publikum zu sein als, ich mache nämlich auch in meiner Vorlesung an der Uni immer diese Frage und da habe ich weitaus Jus-Studenten, Studentinnen, da habe ich weitaus schlechtere Werte für Georgien, Armenien, Aserbaidschan als da herinnen, dann sozusagen weiß ich nicht, wie weit Europa wirklich geht und ich höre mit einem Zitat auf, das uns zu denken geben sollte, das aber durchaus wirklich schon auf 400 Jahre zurück immer wieder mal zutrifft, nämlich: Was Europa ist, das bestimmt von jeher allein der Europäer. Und wenn wir das heute uns wieder anschauen, durch das Verfahrensprozedere, wird es letzten Endes demokratische Entscheidungen werden, wie weit Europa geht. Soweit einmal mein Einstieg. Ich stehe jetzt für Widerspruch, für Fragen, für alles zur Verfügung.
Das mit der Vordrängen, das ist eine rhetorische Frage, weil ich habe das Mikro selbst geschafft, aber da ist dann die zweite Frage. Zurückzukommen auf die niedrige Zustimmungsrate, warum sind denn die Österreicher da so lätschert?
Ja, das ist jetzt, vielleicht sollte man eher einen Psychologen fragen, aber ich habe eine Vermutung natürlich. Vielleicht, also ich bin ja gern auf Ergänzung und Widerspruch, an Ergänzung und Widerspruch interessiert. Meine Vermutung ist schlicht und einfach die, dass wir als Durchschnittsösterreicherin, Durchschnittsösterreicher immer oder nie Veränderung wollen. Es ist sozusagen die Frage, wenn man jetzt fragt, wollt ihr, dass die beitreten, sagen wir mal grundsätzlich nein. Also ich rede vom Durchschnitt. Wenn dagegen die mal dabei sind und wir sagen, wollt ihr, dass die wieder austreten, sagen wir nein. Weil sozusagen die Veränderung, glaube ich, ist das Problem. Man merkt ja das auch an der EU. Wie sie uns gefragt haben, wollt ihr beitreten, haben wir schon ja gesagt, aber wenn wir heute gefragt werden würden, wollt ihr beitreten, würden wir wahrscheinlich nein sagen. Aber auf die Frage, wollt ihr austreten, sagen wir genauso nein. Also ich glaube, dass es eher die Veränderung ist, die wir nicht wollen. Das ist meine These. Aber da bin ich jetzt wirklich, da gibt es sicher berufenere. Die österreichische Seele ist auch schon von Psychologen sozusagen analysiert worden. Oder Psychiatern. Eher. Aber, aber ich glaube, das ist es. Diese Angst vor Veränderung, weil anders lässt sich ja, jetzt muss ich nochmal schnell zurück, anders lässt sich ja zum Beispiel Norwegen oder Island zum Beispiel. Es ist so, das ist sozusagen, das war ja, mittlerweile ist Island in einer Wirtschaftskrise und das wäre nur ein rationales Argument, aber das war im Jahr 2005. Island war ein wohlhabender Staat und da kommen keine isländischen Gastarbeiterinnen-Scharen, die uns überrollen oder die nehmen uns nichts weg. Und trotzdem sagen nur 55% der Österreicherinnen im Jahr 2005, wir wollen, dass Island der Europäischen Union beitritt. Da gibt's kein rationales Argument dafür. Dass da nicht 90% ja sagen. Also das ist, ich verstehe es ja dann sozusagen auch aus allen möglichen Gründen, warum man etwa bei Rumänien oder bei Albanien, das lässt sich nur anders erklären. Aber Island lässt sich für mich nicht anders erklären, als schlicht und einfach, man will nicht, dass irgendwas anders wird. Und selbst wenn es dann gar nicht tangiert, weil 55% Island ist wirklich wenig. Ja.
Ich hätte vielleicht ein Zitat dazu, das beinahe 300 Jahre alt ist. Allem Neuen wird von Haus aus Widerstand und Misstrauen entgegengebracht, alleine aus dem Grund, dass es noch nicht zur Gewohnheit geworden ist.
Von wem ist das?
Das habe ich jetzt leider vergessen, aber ist sehr gut, denke ich mal, dass dazu streben. Ein anderes Zitat, das einmal der Herr Pelinka bei einer Vorlesung auf der Uni gebracht hat, ist: Wir haben jetzt Italien geschaffen, jetzt müssen wir Italiener schaffen. Könnte das vielleicht für Europa auch zutreffen? Und eine zweite Frage habe ich noch, weil eben in diesem Artikel zur Europäischen Union auch die Werte drinnen stehen. Wie schaut das jetzt mit den Werten aus? Also reicht es, wenn die sozusagen am Papier stehen oder müssen die dann auch gelebt werden?
Ja, an sich ist es so, dass diese... Ich gehe jetzt auf die letzte wieder. An sich ist es so, dass die Europäische Union diese Werte als Aufnahmekriterien formuliert hat. Man hat die nämlich erst reingeschrieben im Vorfeld der sogenannten Osterweiterung. Weil da sozusagen man sich überlegt hat, man wollte diese Staaten, also diese historische Chance, weg von des Eisernen Vorhangs, und jetzt haben wir 50 Jahre lang gesagt, wir sind das Paradies und ihr seid im Reich des Bösen. Und jetzt hat man gesagt, wenn die schon selbst sozusagen das kommunistische oder realsozialistische Joch abwerfen, dann müssen sie jetzt auch in die Europäische Union holen. Und da hat man aber dann ein bisschen zur Absicherung diese Werte definiert. Was sind die Werte der Europäischen Union? Und man hat tatsächlich dann, ich habe das Beispiel Kroatien schon genannt, aber vor allem Slowakei, man hat dann wirklich auch darauf Wert gelegt, weniger von Seiten des Rates, aber von Seiten des Europäischen Parlaments, die müssen ja auch zustimmen, dass wirklich auch diese Werte erfüllt sind. Und die Slowakei ist wirklich massiv unter Druck gesetzt worden, vor allem die Frage mit dem Umgang mit den Roma zu regeln und vor allem auch mit der ungarischen Minderheit. Also da ist wirklich Druck ausgeübt worden. Und dann war es so, dass Österreich der Anlass dafür war, dass man das Ganze noch mehr ergänzt hat, weil das Problem war, das war sozusagen der Einstieg in die Europäische Union, und wer einmal drinnen war, da hat es dann keinen Kontrollmechanismus mehr gegeben. Und dann haben wir das Jahr 2000 gehabt, diese Regierungsbeteiligung der FPÖ. Und da haben einige europäische Staaten, also sogar 14 andere europäische Staaten gefunden, das rüttelt jetzt am europäischen Wertekanon. Und da hat man aber dann, man hat ja das nur als Aufnahmekriterium gehabt, aber keinen Überwachungsmechanismus. Und jetzt ist man halt ein bisschen unbeholfen damit umgegangen und hat so bilaterale Sanktionen gegen Österreich gemacht und hat gesagt, wir machen keine Fotos mehr mit euch. Und die damalige Außenministerin hat sehr darunter gelitten. Also die hat wirklich getroffen, dass da keine Fotos mehr gemacht worden sind. Viel mehr hat man nicht machen können, weil man hat jetzt nicht sagen können, wir machen eine Wirtschaftssanktion oder so, weil das hätte dem Werk der Verträge widersprochen. Und dann hat man nicht wirklich gewusst, wie kommt man da wieder raus. Und dann war die Idee, diese drei Waisen nach Österreich zu entsenden, die dann feststellen, die FPÖ ist zwar schlimm, aber sozusagen doch nicht so schlimm und daher können wir die Sanktionen wieder beenden. Und außerdem ist auch ein bisschen was besser geworden. Das war so der Zugang. Und dann hat man daraus gelernt und bei der nächsten Vertragsänderung hat man einen Überwachungsmechanismus in die Verträge aufgenommen und mittlerweile haben wir einen Überwachungsmechanismus. Wenn ein Staat Gefahr läuft, diese Werte zu verletzen, dann kann die Kommission aktiv werden und kann da Berichte abfordern. Und wenn ein Staat überhaupt diese Werte langanhaltend bricht, dann kann ihm durch Beschluss der übrigen Staaten sogar das Stimmrecht entzogen werden. Und wir haben derzeit so ein bisschen Beobachtung gegenüber Rumänien. Weil in Rumänien gibt es so einen Streit, ohne dass ich da jetzt Details drüber weiß, zwischen der Regierung einerseits und der Höchstgerichtsbarkeit andererseits. Und da hat die Kommission schon gesagt, wir stellen euch einmal unter Beobachtung. Und wenn hier mal zum Ergebnis käme, da gibt es lang anhaltende Verletzungen von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie, dann wäre es sogar möglich, durch Beschluss zu sagen, wir entziehen euch jetzt einmal das Stimmrecht. Und das schmerzt natürlich einen Staat dann schon. Also mittlerweile haben wir aus der österreichischen Erfahrung heraus, haben wir sogar einen Überwachungsmechanismus für diese Grundwerte. Ungarn, ja, ist auch für mich ein Kandidat, aber da gibt es noch keinerlei Entwicklungen oder Ambitionen von Seiten der Kommission.
Da hinten war Frage, Sie sind dann als nächstes dran.
Darf ich schon?
Bitte.
Ja, Herr Professor, das war hochinteressant, juristisch alles auseinandergedröselt und dann zum Schluss unterm Strich kommt heraus, ganz positivistisch, was entschieden wird, dass Europa ist, das ist es. Und irgendwie bedauernd von Ihnen, das wird politisch entschieden und noch schlimmer, nicht nur politisch entschieden, sondern von den Menschen in Europa, ja, die ja irgendwie beschränkt sind, veränderungsresistent,
in Österreich
trauen, ja. und eigentlich eh zum Psychiater kehren. Nicht? So irgendwie ist es dann herausgekommen. Finde ich absolut auf Linie mit den Regierenden, aber mir passt das nicht. Sie haben da mit aller Gewalt versucht, die kulturelle Gemeinsamkeit kleinzureden und zu negieren. Das kommt mir so vor, wie wenn vor mir ein Bild ist mit lauter Bäumen und Sträuchern und die sind grün und ich sage, ich habe da vor mir ein grünes Bild und dann sagt der Professor, nein, das ist nicht grün, weil da sind drei Mohnblumen im Vordergrund und da sitzt irgendwo eine weiße Taube und außerdem die Schattierungen der Sträucher sind unterschiedlich und daher ist das kein grünes Bild von einem Wald. Ja? So haben Sie wirklich versucht, das Christentum wegzureden, die sprachliche Gemeinsamkeit wegzureden, weil wir haben also verschiedene christliche Fraktionen und dann haben wir die Basken und die Finnen, ja, und daher ist das auch keine Gemeinsamkeit. Das halte ich nicht für seriös, aber offenbar im Sinn derer, die unbedingt die Türkei hineindrücken wollen. Nicht? Und zur Sprache, so einfach ist das nicht. Natürlich gibt es die Finnen und die Basken und die Albaner. Aber eine Gemeinsamkeit gibt es durchaus. Wir haben als Kultursprache, als historische Sprachen, haben wir Latein und Griechisch und nicht Arabisch. Und Gemeinsamkeiten im Leben und mit Zusammensein mit den Menschen gibt es ja wohl. Weil ich kann einen Europäer anschauen, ich kann ihm die Hand geben, ich kann sogar seine Frau anschauen und mit ihr reden und in vielen Fällen mit ihm auf ein Bier gehen. Das kann ich mit einem Orientalen nicht. Und da sind sehr wohl Grenzen.
Apropos nicht. Grenze, darf ich kurz das im Sinne meiner Moderation eingrenzen und Sie zu Wort bitten zu diesen nicht ganz unpolemischen Äußerungen?
Also ich fange an mit der Frage Völker, warum dürfen nicht die Völker entscheiden, warum machen es die Regierenden? Es ist so, dass in einzelnen Staaten einfach das verfassungsrechtliche System so ist, dass tatsächlich Volksabstimmungen vorgesehen sind. In Irland ist das der Fall. In Österreich hat es eben Bundeskanzler Faymann einmal angedeutet, dass sozusagen als sogenannte freiwillige Volksabstimmung zu machen. Aber der kroatische Beitritt wäre der erste Anlassfall gewesen und es ist nicht gemacht worden, also dürfte dieser sozusagen Brief wieder vergessen sein. So viel mal zum, das ist schlicht und einfach jeder Verfassung eines Staates überlassen, ob das Volk eingebunden wird oder ob die Regierenden das entscheiden. Was die kulturelle Europa-Definition angeht, lasse ich mir gern von Ihnen helfen, was macht es grün aus sozusagen in diesem Bild? Und Sie haben es jetzt doch im Wesentlichen auf eine Religion hinauslaufen lassen, aber ich würde das trennen, den Europabegriff einerseits und die Werte oder die Kultur andererseits. Weil was ist mit Bosnien? Bosnien ist ein muslimischer Staat oder zumindest teilweise ein muslimischer Staat und wir können jetzt über Werte reden und ohne das wirklich in eine Islamdiskussion hinüberführen zu wollen, man kann natürlich sagen, sollte, was nicht der Fall ist, aber sollten sich in Bosnien islamistische Strömungen durchsetzen, die durchaus auch intensiv finanziert werden von Saudi-Arabien oder so, dann lasst sie darüber reden, vielleicht Bosnien, ja, natürlich ein europäischer Staat, aber entspricht nicht, das sage ich jetzt nicht zum aktuellen Bosnien, aber entspricht nicht dem Grundwert Gleichheit von Mann und Frau oder so. Über das lasst ihr reden, aber ich würde es nicht mit dem Europabegriff vermengen, weil genauso Weißrussland ist ein europäischer Staat, aber es ist eine Diktatur und entspricht daher nicht der Rechtsstaatlichkeit, den Menschenrechten und sonst was. Also ich würde die Grundwerte einerseits über diese durchaus diskutieren lassen. Und den Europabegriff andererseits trennen. Und vielleicht sagen Sie jetzt, das ist ein bisschen feig, was ich da mache, aber ich beschäftige mich nur mit dem Europabegriff, vielleicht auch aus Scheu davor sozusagen, genau in so eine Diskussion zu kommen, losgelöst vom Europabegriff, was macht jetzt europäische Alltagskultur aus oder so, weil da kommen wir dann relativ rasch in eine sehr, sehr heikle Diskussion. Aber vom Europabegriff her möchte ich mir sozusagen das Handgeben oder so da nicht reindrücken lassen, weil das macht Europa wahrscheinlich nicht aus, weil's, ja, diese Gemeinsamkeiten, die gibt's so nicht. Und Sie können mir helfen, wirklich, was macht das Grün in Ihrem grünen Bild aus?
Vielleicht ist manches etwas leichter zu definieren, wenn man es negativ definiert, was sicher nicht mehr Europa ist. Wenn ich mich zusammennehmen muss, wie darf ich mich jetzt verhalten? Ja, darf ich mir jetzt wen anschauen? Darf ich ihm die Hand geben? Darf ich ihm leicht den Rücken zuwenden? Was immer? Welche Rücksichten muss ich ihn nehmen, damit ihn nicht beleidigt mit irgendeiner Speise, mit irgendeinem Getränk, mit irgendeinem Verhalten? Wenn das so ist, dann bin ich in einem anderen Kulturkreis, ist in Ordnung, aber ich will nicht einen Großstaat gründen, der diese Dinge alle hereinnimmt. Da fällt mir viel ein, aber natürlich sind Sie der Referent und ist Ihre Linie die maßgeblich vertreten ist in den Medien und in der Politik. Und das dumme Volk ist aber irgendwo anders. Das sieht man schon sehr deutlich. Vielleicht war es gescheiter, das besser auszudiskutieren, aber heute wird es schlecht gehen.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, dass es auch gesellschaftliche Kreise in diesem Land gibt, in Österreich, wo ich mir sehr gut überlegen muss, wie gebe ich wem die Hand und wem drehe ich den Rücken zu und wie habe ich wen anzusprechen. Also ich glaube, wir haben vor wenigen Tagen Opernball gehabt. Ja? Nein?
Darf ich jetzt Sie einmal um Ihre Frage bitten? Sie warten schon relativ
lang. Es ist so ganz interessant, was ich da jetzt gehört habe. Ja. Die waren hervorragend. Das andere, die Monarchie war auch einmal, und da war auch Islam und also da. Und ich kann nur eins sagen, die Rumänen sind dabei bei der EU und wir haben keine Freude mit denen, die uns da besuchen und uns zeigen, was wir alles gehabt haben. Türkei ist also ein anderes Thema. Ich bin ein Türkei-Fan und ich kann mir nicht vorstellen. Und ich habe erklärt, der Ministerpräsident Erdogan will gar nicht mehr zur EU. Das könnte er auch nicht, denn dort hätte er einen Volksaufstand mit den Artikeln, mit dem, was dort erfüllt werden müsste, im Hinterland, in Ostanatolien. Es ist super dort, aber das hat mit EU, unseren Werten, die ist nicht da. Und das, die erste Abstimmung war phänomenal. Ich habe was verwechselt. Europa und Werte. Diese Staaten haben andere Werte und deswegen war ich nicht für Europa. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, dass die Mehrheit nicht Europa gesagt hat.
Ja, also die Türkei-Diskussion ist natürlich an der Spitze das Ganze natürlich zu. Und alleine wenn wir uns die Umfragewerte anschauen, dann sehen wir das. Aber ich würde wirklich sagen, in dem Fall, ich weiß, das ist jetzt wieder, ist vielleicht wieder feige, aber halten wir die Wertediskussion einerseits und die Europadiskussion andererseits auseinander. Und dass die Türkei zu Europa gehört, dass sie Europa ist, ist klargestellt, ist politisch klargestellt, ist auch geografisch sozusagen durch dieses Zipfel klargestellt und ist auch, wenn man diese Argumentation der Kommission sozusagen nehmen würde, bei Malta und Zypern, Byzanz, Konstantinopel war einmal das kulturelle Herz Europas auch. Das muss man sich immer vor Augen halten. Also so ist die Türkei-Diskussion, was den europäischen Charakter angeht, die eine Seite, was eine aktuelle Wertediskussion angeht, eine andere, wobei man da auch sagen muss, das ändert sich natürlich auch von Regierung zu Regierung und von Regierungskonstellation zu Regierungskonstellation. Wir haben Regierungen in der Türkei gehabt, die was Menschenrechte angehen, da wirklich sehr zurück waren. Wir haben Regierungen gehabt, die was Laizismus angehen, sehr, sehr weit voraus waren. Erdogan ist jetzt eher wieder aufgrund da von politischen Mehrheiten eher antieuropäisch eingestellt, also das ändert sich ja. Und der nächste Punkt ist aber, ich möchte wirklich da das nicht zu einer Türkei-Diskussion machen, weil Sie Südostanatolien angesprochen haben, dass natürlich wir auch innerhalb von diesem Land Unterschiede haben. Aber da ein alter Freund von mir, der Ex-Außenminister Erwin Lanz, hat immer gesagt, sozusagen Istanbul und Südostanatolien ist so wie Wien und Südburgenland. Dort sozusagen wirklich dieses Zitat, dort tragen auch die Frauen alle schwarze Kopftücher und sitzen in der Kirche auf der rechten Seite und die Männer auf der linken oder so. Also da würde ich nicht sagen, dass das ein Islamthema oder so ist, sondern das ist ein Thema von ruraler Kultur und von das, also das ist, es ist eine sehr vielschichtige Sache. Und auch wenn man in Griechenland in Regionen in ruralere Regionen gegangen, dann ist ja das ganz genauso. Also das ist, und bei Griechenland wird jetzt, abgesehen von den ökonomischen Problemen, keiner sagen, das ist kein europäisches Land. Aber wenn wir irgendwo in Kreta ins Hinterland gingen, dann ist dort nichts anders als in Südostanatolien. Überhaupt nichts. Die gleichen Wirtschaftsstrukturen, der gleiche sozusagen, die gleiche Lebensweise der Bevölkerung. Also es ist, kann man ein Land wirklich sozusagen an entlegenen Bergdörfern ausrichten? Oder tut mir leid, weil Südburgenländer da sind. Ich bin sehr gerne im Südburgenland und heute ist es auch nicht mehr so Südburgenland in den 60er Jahren, weil da damals war der Lanz scheinbar dort. Ja.
Es ist schon noch anders.
Ja.
Der Burgenländer an sich ist anders als der Mühlviertler, aber gibt es noch Fragen? Wir haben noch genug Zeit.
Ich finde es immer ein bisschen schade, dass bei solchen Diskussionen die Wirtschaftsdiskussion nicht mit eingenommen wird, beziehungsweise warum gibt es überhaupt Grenzen, wo doch unser Konsum keine Grenzen kennt und unsere Gier nach billigen Ressourcen quasi. Das ist, was ich nicht ganz verstehe, diese ganzen Grenzdiskussionen. Ja? Ausbeutung, neues Sklaventum, also quasi in Südeuropa und in Marokko, wie zerstört Europapolitik, vor allem EU-Agrarpolitik, landwirtschaftliche Strukturen auf der ganzen Welt, vor allem in Afrika. Das ist ein bisschen schade, dass solche Diskussionen hier nicht stattfinden. Wenn ich sie einwerfen darf, bei Interesse.
Ja, nur eine Bemerkung gleich dazu. Es wäre ein anderes Thema schlicht und einfach. Also wir kennen gern die sozusagen Wirtschaftspolitik der Europäischen Union und die weltweiten Auswirkungen diskutieren, egal ob's vor allem in Afrika ist, aber auch in anderen Teilen, aber es ist einfach ein eigenes Thema und die Frage, sozusagen, wo es schon einen Konnex zum Thema gibt, ist die Frage, warum brauche ich Grenzen? Da wäre jetzt nicht der Rechtswissenschaftler gefragt, sondern jemand aus dem Bereich der internationalen Beziehungen mit Regimetheorien und so weiter, die dann, da kenne ich mich aber jetzt deswegen aus, um das wirklich erläutern zu können, die einfach die Notwendigkeit von Grenzen sozusagen, um sich selbst zu konstruieren, brauche ich Grenzen und da muss ich mich abgrenzen von anderen. Aber das ist nicht mein Forschungsgegenstand, aber über die Notwendigkeit von Grenzen in der Wissenschaft oder in der Politik sozusagen, das wäre wieder eine wunderbare eigene Definition, eigene Themenstellung, über die sie hervorragend diskutieren lassen wird. Nur da bin ich nicht so satt professt, sage ich ganz offen.
Ja, logisch. Ich wollte es nur einwerfen, weil halt die Grenze an sich den Wohlstand sichert und die bewaffnete Sicherung einer Grenze den Wohlstand sichert und vor allem auch in dem Kontext, weil wir ja gerade einen Friedensnobelpreis gekriegt haben.
Ja, Gratulation im Nachhinein noch. Ihnen allen, auch mir. Es war da hinten eine Frage und dann Sie.
Mir freut, also dieses Zitat ist ja sehr interessant. Es zeigt irgendwie, dass sich der Europäer irgendwie als Zentrum irgendwie sieht, denn er ist derjenige, der sich definiert und die anderen, ja, die haben das zu akzeptieren oder nicht, aber also sind wir heutzutage noch in einer Situation, wo man Europa wirklich als das Zentrum der Welt ansehen kann, dass dieses Zitat ja irgendwie sieht.
Ja, also ich denke, dass Josef Isense das beschreibend formuliert hat und nicht normativ. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Europäer über 2000 Jahre, wie auch immer man den Europa-Begriff dann sozusagen jeweils gewählt hat, als das Zentrum der Welt angesehen haben, egal ob es die alten Griechen waren oder dann die Römer oder was jetzt in unsere Zeit hineinführt, diese Gemeinschaft der zivilisierten Nationen, wie sie im 19. Jahrhundert geheißen hat, das sind die sozusagen für sich die Völkerrechtsordnung entwickelt haben, und man hat sie tatsächlich immer als Europa, als Zentrum der Welt gesehen und hat sie ja immer abgegrenzt, wirklich auch mit dieser Begrifflichkeit, wir sind die zivilisierten Nationen und das sind die Barbaren da draußen. Und wir haben eine Rechtsordnung für uns und da draußen ist die unzivilisierte Welt. Das war auch der Hintergrund für den Kolonialismus, also auch der Kolonialismus ist eine europäische Idee, ist ein europäisches Produkt. Und Europa hat sich tatsächlich immer definiert als Zentrum der Welt und das ist beschreibend und wir haben halt dann mehr oder weniger als Wohltat dann gesagt, ja, die in Siam, im heutigen Thailand, die sind jetzt soweit, die nehmen wir auf in die Gemeinschaft der zivilisierten Staaten, jetzt sind die in Äthiopien soweit, jetzt ist das Osmanische Reich soweit, um aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft der zivilisierten Staaten. Das war diese Politik, wo Staaten anerkannt werden müssen haben, um überhaupt Staaten zu sein. Heute ist ein Staat ein Staat. Und ob er jetzt anerkannt ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber bis ins herein zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sie die Europäer tatsächlich als Zentrum der Welt verstanden und haben sozusagen ihre Gunst vergeben an die Welt da draußen. Das ist eine Beschreibung, ja. Ja, aber.
Kurze Gegenfrage: Wer sollte sonst bestimmen, wer Europäer sind?
War das eine gute Idee?
Ja. Ja. Man könnte da Außensicht natürlich einmal einholen. Das wär, oder wer von Ihnen ist nicht aus Europa? Welchen Europabegriff Sie auch immer wählen, ist zufällig wer da? Also darum haben wir da alleine schon sozusagen ein Definitionsproblem einer Außensicht. Es wär schön, wenn wir aus einer Außensicht eine Europa-Definition hätten. Und in dem Fall stimmt es heute, was Europa ist, bestimmen wir als Europäerinnen und Europäer. Und wir haben unsere Grenzen relativ klar gezogen da herinnen.
Die Vorläufer der Europäischen Union wurden von 6 wirtschaftlich sehr dominanten Staaten gegründet und schrittweise hat sich das auf jetzt 27 erweitert. bald sollen zwei Staaten dazukommen, dann werden es 29 sein. Und ich habe den Eindruck, als ob in Europa doch in erster Linie die Wirtschaftskraft zumindest die staatlichen Beziehungen, also die bilateralen Beziehungen mehr dominiert als die Kultur. Und aufgrund dessen spießt er sie in letzter Zeit allzu häufig in der Europäischen Union der 27. Und ich frage mich, wie wird es bei einer wesentlichen Vergrößerung dieser Anzahl funktionieren?
Es war tatsächlich der Ausgangspunkt der Europäischen Union, die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ein wirtschaftliches Bündnis von ökonomisch durchaus, ich meine, damals im Jahr 51 war insgesamt die Situation andere, weil immer noch die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs natürlich da waren, aber von relativ wohlhabenden und wirtschaftlich starken Staaten. Man darf nie vergessen, der Friedensgedanke war dahinter, diese Aussöhnung Deutschland-Frankreich, aber es waren wohlhabende Staaten. Und spätestens mit der sogenannten Süderweiterung um Griechenland, Portugal und Spanien hat man dieses Prinzip aufgegeben, dass man sich über Wohlstandsmehrung definiert, weil die Entscheidungen, Griechenland, Spanien und Portugal aufzunehmen, waren politische Entscheidungen, nämlich die Abschüttelung der Diktaturen. Wir haben so die erste Erweiterungsrunde um Dänemark, Großbritannien und Irland waren nur ökonomisch motiviert, und dann war klar bei der Süderweiterung 1981 um Portugal, 86 um Spanien und 1981 um Griechenland, 86 um Spanien und Portugal, da hat die Kommission, die sozusagen da eine wirtschaftliche Einschätzung auch vorzunehmen hat, gesagt, nehmen wir die bitte nicht auf, die Griechen, die Spanier und die Portugiesen, weil das schadet der Europäischen Union wirtschaftlich. Und die politische Entscheidung im Rat, der damals am 9. War, nein, wir nehmen die trotzdem auf, weil die Griechen haben gerade eine faschistische Diktatur abgeschüttelt. Man weiß nicht, ob es nicht eine kommunistische Revolution gibt, und dann ist das alles instabil. Und dann 86 Spanien und Portugal, die haben gerade faschistische Diktaturen abgeschüttelt. Wir nehmen diese neuen Demokratien auf. Also da hat man begonnen, sich zu verabschieden von einem ökonomischen Bündnis, wo man sagt, wir nehmen nur die Wohlhabenden auf, damit wir immer wohlhabender werden, sondern man hat ein politisches Kriterium eingeführt, natürlich auch mit einem Hintergedanken, wenn man eine kommunistische Diktatur in Griechenland hat oder wenn man instabile Situation in Spanien und Portugal hat, leidet man mittelfristig vielleicht auch wieder ökonomisch darunter. Und das gleiche Motiv war natürlich auch die sogenannte Osterweiterung, wo ja auch man gesagt hat, lieber verzichten wir auf gewisse ökonomische Vorteile, lieber pumpen wir Milliarden in die polnische Agrarindustrie, als wir haben einen Gürtel der Unsicherheit und der Instabilität rund um uns herum. Also das ist, ob der Süderweiterung ist, das gekippt, und man hat nicht nur geschaut, wir nehmen nur die reichen Staaten auf, sondern man hat auch politische Erwägungen einfließen lassen, und dem ist man treu geblieben. Und darum, diese politischen Erwägungen, die sind mindestens so wichtig heute wie klassische, beinharte wirtschaftliche Erwägungen, weil es natürlich auch wieder ohnehin sozusagen im auf die weite Sicht dann ohnehin wieder Nutzen haben kann, wenn ich Stabilität exportiere. Das, aber kurzfristig ist es
ja,
sicher...
Ja, aber was ist dann mit Kasachstan und Georgien? Die sind ja gerade in dem Fall eigentlich äußerst wichtig, dass sie zur EU dazukommen.
Das
sind so klein, die sind eben wirtschaftlich
und eines der ersten Motive, Georgien in die Europäische Union aufzunehmen, wäre tatsächlich dieses Stabilitätsargument, nämlich aufgrund dieses latenten Konflikts mit der Russischen Föderation. Also da, das wäre auch genauso ein Punkt, wo man sagt, Stabilitätsexport, gerade im Jahr, ich glaube es war 2008, wie diese bewaffnete Auseinandersetzung war, da war sozusagen die Überlegung, Georgien in die Europäische Union aufzunehmen, am Höhepunkt.
Ja, und weswegen ist es nicht passiert?
Weil das ohnehin immer ein Prozess über Jahrzehnte ist. Also ja. Die kroatischen oder so Beitrittsambitionen sind vor 15 Jahren losgegangen, die von der Türkei vor 30 Jahren. Das heißt, eine Aufnahme, zack, jetzt nehmen wir Georgien auf, die gibt's nicht, sondern das ist ein Prozess, wo es zuerst eine politische Diskussion gibt, dann werden Beitrittsverhandlungen geführt und selbst die österreichischen Beitrittsverhandlungen haben 5 Jahre gedauert, obwohl da nicht viel zum Verhandeln war sozusagen. Also das ist immer ein Prozess von 10, 15 Jahren. Die Frage ist nur, setzt man ihn in Gang, pusht man, aber einfach zu sagen, heute nehmen wir oder nächstes Jahr nehmen wir Georgien auf, so läuft es ohnehin nicht, weil das ein Prozess ist.
Apropos politische Entscheidung, nicht justiziabel, wir haben bei der Vorbereitung darüber gesprochen, rein theoretisch jetzt sehr konstruiert, wäre es ja möglich, als Beispiel Japan, die sind wirtschaftlich halbwegs gut benannt, jetzt streuen sie nicht, aber Japan stellt einen EU-Beitrittsantrag und es wäre theoretisch möglich, dass dem stattgegeben wird.
Ja, also was Europa ist, das bestimmt der Europäer. Und nachdem das Kriterium europäischer Staat wirklich nicht justiziabel ist. Wir haben zwar den Europäischen Gerichtshof, aber der ist eine Ebene drunter sozusagen. Und diese Entscheidung kann nicht überprüft werden. Und wenn 27 Mitgliedstaaten, schauen wir uns nochmal das Prozedere an, wenn 27 oder dann 28 inklusive Kroatien sagen, wir beschließen einstimmig, dass Japan alle Voraussetzungen erfüllt, also auch ein europäischer Staat ist, wenn das Europäische Parlament zustimmt und wenn dieser Beitrittsvertrag von allen Staaten ratifiziert wird, dann wird Japan in die Europäische Union aufgenommen und das ist jetzt für alle anderen als für Juristinnen und Juristen überhaupt nicht nachvollziehbar, aber dann ist Japan ein europäischer Staat aus Sicht der Europäischen Union, weil es nicht justiziabel ist. Wir haben ein sogenanntes Grenzorgan, das trifft die Entscheidung und das ist dann so aus Sicht der Europarechtsordnung, ob es jetzt faktisch so ist oder nicht, darüber können wir uns alle miteinander Gedanken machen, aber rein juristisch ist es dann so.
Bitte. Wir haben eigentlich einen Staat komplett auslassen, der eigentlich sogar einen Großteil Europas ausmacht, nämlich Russland. Also ja, Russland hat ein gutes Drittel seiner Landesfläche in Europa. Bei der Bevölkerung wahrscheinlich sogar mehr, Wirtschaftskraft auch, eigentlich der größte Teil im europäischen Teil. Ich weiß nicht, also gerade wirtschaftlich, politisch,
es ist so,
kulturell dass spricht eigentlich einiges dafür.
Keinerlei, also ich habe den Europabegriff jetzt natürlich im Hinblick so auf die Europäische Union mir an den angenähert, weil eben der 49 EU-Vertrag unser Ausgangspunkt war und ohne Zweifel, wenn in Russland, wenn die Russische Föderation sagt, wir möchten Mitglied der Europäischen Union werden, sie würden das Kriterium europäisch natürlich erfüllen. 80% der Bevölkerung leben am europäischen Teil, also wenn wir es mit der Türkei vergleichen oder mit Kasachstan, überhaupt kein Thema, aber es gibt keinerlei politische Ambitionen, dass die Russische Föderation der Europäischen Union beitritt. Aber wenn sie es hätten, dann natürlich ein europäischer Staat, vollkommen klar, auch wenn der Ostzipfel jenseits von China liegt sozusagen, aber Russland wäre natürlich ein europäischer Staat. Kaliningrad liegt in der Europäischen Union, weil es da gerade gehört habe, ist sogar umschlossen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ja.
Das war so eine Frage, die sich mir aufgetan hat, aber das ist jetzt wahrscheinlich eine vage Einschätzung. Der Südtirol-Effekt, ich habe als kleines Kind, Kinder sind unheimlich konservativ, habe mir immer gedacht, die Südtiroler müssten doch zu uns zurück und war dann total schockiert, als mir echte, leidhaftige Südtiroler gesagt haben, lieber Italien. Ist es denn noch so attraktiv für verschiedene Länder zur EU zu gehen? Hat sich das jetzt gewandelt? Wir sollten wahrscheinlich das Wort Krise heute mal einwerfen, dass erledigt ist.
Also ich denke, dass trotz der Krise, die ja völlig übertrieben wird, also da diese Überlegungen, dass die Eurozone zusammenbricht oder dass die Griechen eine neue Währung einführen oder so, also das ist alles eher für mich unter Panikmache einzuordnen. Also ich glaube, dass es für jeden Staat in der näheren Umgebung attraktiv wäre, der Europäischen Union beizutreten. Abgesehen von der Türkei vielleicht. Und von Norwegen, muss man auch zu sagen, weil die ihre gemeinsame Fischerei, also dann die gemeinsame Fischereipolitik übernehmen müssten. Aber sonst ist es sicher für die Staaten, die da mögliche Kandidaten sind, attraktiv, Teil der Europäischen Union zu werden. Wenn man sie jetzt beinhart sozusagen auf den finanziellen Punkt bringt, weil schon der ganz plumpe Kosten-Nutzen-Effekt für diese Staaten zu ihrem Positiven ausschlagen würden. Wir in Österreich müssen ja mit einem sozusagen Umwegseffekt argumentieren, weil wir ein sogenannter Nettozahler sind. Und wir müssten halt dann immer, wobei Nettozahler ist ja immer die Frage, rechne ich wirklich nur das Geld, das hinfließt und das Geld, das zurückkommt, oder schaue ich mal sozusagen den nächsten ökonomischen Effekt auf der nächsten Stufe an und dann aber so einen Ökonomen drüber reden. Aber diese Staaten würden schon ganz einfach nur von den Zahlungsflüssen immens profitieren und daher ist das natürlich eine hochspannende Geschichte, abgesehen davon von Problemen, die wir ja alle nicht mehr kennen, von Arbeitnehmerfreizügigkeit zum Beispiel oder Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen. Menschen aus Bosnien, die nach Österreich kommen, das ist so das klassische Beispiel, Ärztinnen, Ärzte, Techniker, die mit Universitätsstudium müssen bei uns als Taxifahrer arbeiten, weil wir die Nostrifikationen nur mit immensen Schwierigkeiten machen. Also wenn ich mir die Arbeitnehmerfreizügigkeit ansehe, wenn ich die und die direkten ökonomischen Effekte anschaue, ist es hochreizvoll, für diese Staaten Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Schneide ich jemanden ganz grob das Wort ab, wenn ich jetzt in den Sinkflug gehe? Also es ist sicher noch Zeit für eine Frage. Es ist aber auch unser Vortrag noch ein bisschen da und ein bisschen belangbar, wenn man ihm etwas zum Trinken bringt wahrscheinlich.
Ja, genau.
Dann machen Sie uns den Abschluss, bevor ich das abschließe.
In Bezug auf erworbene akademische Grade durch Menschen, die derzeit noch außerhalb der Europäischen Union stehen und das sicher auch weiterhin tun, möchte ich etwas anmerken. Es dürfte zumindest in den letzten 3 bis 8 Jahren an der Johannes Kepler Universität einen Professor für irgendein Wirtschaftsfach gegeben haben, der aus Ägypten zugewandert ist. Und ein Neffe desselben, der hat in Ägypten schon ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen und ist nach Österreich zugewandert, soweit das halt möglich ist, um an der Johannes Kepler Universität wiederum ein betriebswirtschaftliches Studium zu machen, weil ihm das in Ägypten erworbene Wissen nicht ausreichend genug schien. Mit dem Führerschein dieses jungen Studenten verhielt es sich so ähnlich. Er hat mir gegenüber behauptet, der in Ägypten erworbene Führerschein würde ein Jahr in Österreich gelten. Ich habe ihn ohne formelle Erlaubnis Übungsfahrten mit meinem Auto machen lassen zur verkehrsarmen Zeit, aber in einem Viertel, wo die Straßen eher schmal gewesen sind.
Hoferparkplatz.
Da hat er einige Male die Radien zu eng genommen und den Gehsteig überfahren bei abgerundeten Ecken. Also er konnte zumindest nicht perfekt lenken. Und außerdem ist es am Meer, dass ein in Ägypten erworbener Führerschein bei uns ein Jahr gelten soll. Das ist nur ein halbes Jahr der Fall. Und so gesehen ist es, glaube ich, durchaus berechtigt, gegenüber manchen Ausbildungsqualifikationen ein bisschen misstrauisch zu sein. Aber es gibt aber auch den Fall, dass jemand, der in Bosnien das Tischlerhandwerk erworben hat, in den 20 Jahren, die er jetzt in Österreich lebt mit seiner Familie, es so weit gebracht hat, dass er für eine namhafte Firma, die in der Plus City beheimatet ist, dass er da Schiebetüren in Unido-Gebäuden einbaut und Fertigteilhäuser an Genfer sehr.
Es mag vielleicht beim Autofahren ein Problem gegeben haben, aber meines Wissens gibt es hervorragende Ärzte vor allem aus Ägypten. Also das kann uns wieder beruhigen. Chirurgen vor allem.
Das ist. Herzlichen Dank für Ihr Hiersein. Beim doch nicht ganz rosenmontagtauglichen Thema, aber äußerst interessanten Thema, die Grenzen Europas. Herzlichen Dank, Franz Leidenmüller, fürs Hiersein, für den spannenden Vortrag, die spannende Diskussion. Lassen Sie sich kurz noch informieren, was im Kepler-Salon auf Sie wartet. Am Montag um 19.30 Uhr ein Linzer Wahrzeichen, die Eisenbahnbrücke. Ich bin gleich fertig. Mit Lorenz Potocznik, die Gäste stehen nämlich erst seit kurzem fest, die über die Eisenbahnbrücke diskutieren werden. Lorenz Potocznik, Christian Reisinger, Gerhard Stürmer, Jürgen Affenzeller und andere, möglicherweise auch Sie. Ein wichtiger Hinweis für Donnerstag, den 28. Februar, ein Stargast zu Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Herr El-Gurhari, Karim El-Gurhari, doch sehr bekannt geworden. Um 13 Uhr, nicht wie üblich um 12.30 Uhr, sondern 13 Uhr beginnt der Mittagssalon. Das war's. Okay. 28. Danke.